Ich möchte das Asylrecht als ein absolutes Recht abschaffen. Wie viele gefährliche Körperverletzungen haben Algerier begangen? Die Frage ist schon rassistisch. Das finde ich falsch. Wir verspielen unser wichtigstes Kapital gegenüber autoritären Staaten, wenn wir daran nicht mehr glauben. Und die Konsequenzen, die sehen wir überall in den europäischen Gesellschaften. Gut, dass Sie das Thema bringen.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um Ausländerkriminalität. Ich bin Benedikt Neff. Schattenseiten der Migration. Das ist der Titel des Buches, das mein heutiger Gast veröffentlicht hat. Und damit begrüße ich Frank Urbaniok. Hallo Herr Urbaniok, schön, dass Sie hier sind.
Ja, ist mir selbst auch eine Freude. Vielen Dank.
Frank Urbaniok ist in Düsseldorf aufgewachsen. Er ist Deutscher und Schweizer. Mehr als 20 Jahre war er Chefarzt des psychiatrisch-psychologischen Dienstes des Kantons Zürich. Sein Spezialgebiet sind Sexual- und Gewaltstraftaten. Die NZZ veröffentlichte kürzlich ein Porträt über Frank Urbaniok und nannte ihn den bekanntesten Psychiater der Schweiz. Jetzt mischt er sich in die Asylpolitik ein. Und darüber wollen wir reden. Ja, Herr Urbaniok, welche Lebensfaktoren machen einen Menschen zu einer hochgefährlichen Person?
Unglaublich viele. Und das wäre so die erste Botschaft. Es gibt nicht den Straftäter, es gibt nicht den Faktor. Mhm. Es geht immer darum, den Einzelfall sehr präzise zu erfassen, eben nicht Schubladen aufzumachen. Ein großes Problem bei Gutachten, dass es nicht wenige Gutachter gibt, die haben 4, 5 Kategorien und sortieren dann die Täter da rein. Und dem widerspreche ich vollkommen, weil es geht immer darum, das möglichst differenziert im Einzelfall abzubilden. Mhm. Wenn Sie da nach Faktoren fragen, dann gibt es nichts, was es nicht gibt. Und da gibt es eine unglaubliche Vielfalt und der muss man gerecht werden. Und das ist auch aus meiner Sicht so der Kern der Arbeit, der Risikoeinschätzung, der Gefährlichkeitsbeurteilungen, dass man das eben im Einzelfall sehr gut versteht.
Und dennoch betonen Sie ja in Ihrem Buch Schattenseiten der Migration ganz klar, dass es eben auch kulturspezifische Kriminalität gibt. Können Sie das mal erklären und auch Beispiele dafür geben, was Sie damit genau meinen?
Ja, da muss man zunächst sagen, der Ausgangspunkt von dieser ganzen Diskussion ist, dass man zunächst mal die Fakten und die Zahlen sich anschaut. Und da sieht man, wenn man das nationalitätenspezifisch und deliktspezifisch berechnet, dass es eben eklatante Überrepräsentationen bestimmter Herkunftsländer gibt. Das ist der Befund, der ist erklärungsbedürftig.
Können Sie gleich schon mal was zu diesem Wort Überrepräsentation sagen? Was heißt das genau?
Wenn einen interessiert, ob es ein Problem mit Ausländerkriminalität gibt, dann muss man Folgendes machen. Dann muss man die Zahlen berechnen, spezifisch auf bestimmte Herkunftsländer. Also man muss fragen, wie viel gefährliche Körperverletzungen haben Algerier begangen und wie groß ist der Bevölkerungsanteil von Algeriern. Und dann berechnet man eine Quote für die Algerier, also wie viel der Algerier, wie ist die Quote für gefährliche Körperverletzungen, für Tötungsdelikte, für Sexualdelikte. Das ist der Kern, das muss man machen, wenn einen das wirklich interessiert.
Haben Sie gemacht?
Das habe ich gemacht. Da muss man viel rechnen, da wird es einem nicht leicht gemacht. Das sind diese Zahlen. Wenn man das macht, dann sieht man, dass bestimmte Herkunftsländer drastisch überrepräsentiert sind. Heißt, die begehen viel mehr Straftaten proportional, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Und das bedeutet dann, um es ganz praktisch zu sagen, wenn sie eine Überrepräsentation haben von 500, 800, 1000, 1500 Prozent, dann sind das keine abstrakten Zahlen. Das bedeutet, diese Gruppe verursacht 5-mal, 10-mal, 15-mal mehr Opfer. Das ist dramatisch. Und dann sind Sie bei den Gründen, dann fragen Sie sich in einem zweiten Schritt, warum ist das so? Mhm. Und da kommen wir zu diesen kulturspezifischen Prägungen.
Sie haben jetzt auch immer so von bestimmten Nationalitäten gesprochen. Ich glaube auch jetzt, um den Hörer das ein bisschen zu vermitteln, also was ist denn genau der Befund oder bei welchen Nationalitäten haben Sie genau diese hohe Überrepräsentation festgestellt?
Ja, wenn man so quick and dirty sagt, dann kann man sagen, es gibt bestimmte osteuropäische Länder und Länder aus dem Balkan, die sind deutlich überrepräsentiert. Und dann, wenn man in die Region geht, Nordafrika, Tunesien, Marokko, Algerien, weiter in bestimmte arabische Länder und dann in afrikanische Länder. Da reden wir dann von Afghanistan, Irak, Syrien, solchen Ländern. Dann explodieren die Zahlen.
Und Sie haben ja Österreich, Deutschland und die Schweiz untersucht. Und im Grunde genommen würden Sie sagen, das Bild ist etwa in allen Ländern gleich.
Ist erstaunlich ähnlich. Ja. Und es ist ja bei dieser Diskussion immer so, wenn man ein umfassendes Bild bekommen will, dann muss man relativ viele Perspektiven einnehmen und viel rechnen. Und deswegen habe ich das in dem Buch so gemacht, dass ich einerseits das für bestimmte Herkunftsländer gemacht habe. Ich habe es in drei Statistiken gemacht, also polizeiliche Kriminalstatistik, Verurteiltenstatistik und Strafgefangenenstatistik, also auch da wieder drei Blickwinkel und dann noch drei Länder. Und dann sehen Sie eine bemerkenswerte Übereinstimmung, dass die problematischen Länder in allen drei Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz ähnlich sind. Und übrigens auch die unproblematischen, weil die gibt es auch. Man könnte ja meinen, Migration ist immer mit Problemen und mehr Kriminalität verknüpft. Das ist aber gar nicht so. Es gibt Länder, die sind nicht, erscheinen in der Kriminalität nicht verstärkt oder sogar sind weniger kriminell als die Inländer, was natürlich die Unterschiede nochmal ganz deutlich akzentuiert.
Man könnte ja auch sagen, was Sie jetzt gemacht haben, ist eigentlich die Sache oder die Aufgabe eines Staates. Aber Sie vermitteln ja, dass diese Statistiken nicht einfach vorliegen, sondern sie mussten sie selbst erst anfertigen. Ist das richtig?
Ja, das ist noch, ich sage mal, vorsichtig ausgedrückt. Es ist so, dass man gar keine offenen Türen einrennt, sondern dass es schwierig ist, das zu berechnen. Und das hat genau damit zu tun, dass die Zahlen nicht vergleichbar und standardisiert zum Beispiel in den drei Ländern vorliegt. Also, dass man das rausziehen kann und kann sagen, wie ist denn die Quote, jetzt bleiben wir bei den Algeriern, bei den Tunesiern, bei den Marokkanern, bei den Syrern, wie ist die denn bei Tötungsdelikten, bei Sexualdelikten. Die Zahlen liegen so nicht vor. Die muss man also berechnen.
Und jetzt mal konkret gesagt, wie hoch oder wie viel höher ist denn zum Beispiel jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf der Straße, sagen wir, von einem Algerier angegriffen werden könnte als von einem Schweizer?
Ja, weil Sie die Algerier gerade nennen, die schießen oben raus. Da sehen Sie dann Überrepräsentation je nach Deliktkategorie. Die gehen in die 8.000%, in die 10.000%, 12.000%. Das ist dann gigantisch. Das sind, also wenn man sich mit Wissenschaft auskennt, das sind dann nicht 20-30%, das ist dann 100-mal mehr.
Und die Überrepräsentation jetzt übersetzt in Wahrscheinlichkeit?
Ja, die Wahrscheinlichkeit, also es ist viel wahrscheinlicher, es ist dann viel, viel, viel wahrscheinlicher, dass bei einer Gewalttat ein Vertreter dieser Nationalitäten der Täter ist, als ein Inländer. Und das muss man dann je nach den Überrepräsentationen, ob das dann eben 300, 500, 1000%, 1500%, ist es dann eben 3-mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal, 20-mal wahrscheinlicher.
Wenn wir jetzt das mal ein bisschen in den Alltag übersetzen. Wir haben die Situation, eine Frau geht abends irgendwie über die Straße oder irgendwas, sie sieht ein Nordafrikaner, sie reagiert darauf besorgt, müsste man eigentlich sagen, ihre Statistik unterlegt eigentlich diese Sorge. Und man muss sagen, ja, diese Frau macht sich eigentlich ganz berechtigte Sorgen und sie macht sich berechtigterweise höhere Sorgen, als wenn ihr irgendwie ein mutmaßlich Schweizer Mann irgendwie entgegenkommt.
Von der grundsätzlichen Wahrscheinlichkeit hat sie recht, wenn sie sich da mehr Sorgen macht als in einer anderen Situation. Ich muss dazu auch sagen, Sie sprechen einen ganz wesentlichen Punkt an. Es ist ja so, dass es dann ganz viele Experten gibt, die sagen, eure Sorgen sind unberechtigt. Das sind Vorurteile. Und wenn Sie jetzt aber zum Beispiel auch sehen, die Reaktionen auf mein Buch, die Menschen, die mir schreiben, das schreiben mir ganz normale Menschen und die berichten mir aus ihrem Alltag, die berichten mir, was sie am Bahnhof erlebt haben, die berichten mir, was sie im Zug erlebt haben, die berichten mir, was sie im Schwimmbad erlebt haben. Da gibt es Personen, die mir sagen, ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt, ich bin da weggezogen, weil das und das passiert ist.
Können Sie ein Beispiel geben, was sagen die, was sie erlebt haben?
Die schildern Angriffe, Übergriffe, Belästigungen, Frauen, die Belästigungen schildern, die schildern Schlägereien, die schildern Raubüberfälle, die schildern Gewalttaten an, im Ausgang und da gibt es, also Spektrum ist wahnsinnig weit, da gibt es einen arabischen Psychiater, der sagt, ich bin 30 Jahre, habe ich arabische Klientel, alles was sie sagen, kann ich bestätigen, niemand will es wissen und wenn sie, ich meine, da muss man auch sagen, jeder, der die Augen aufmacht, jeder, der in diesem Feld tätig ist, ob der in der Staatsanwaltschaft ist, in der Polizei, ob man Sozialarbeiter ist in dem Bereich, die wissen das natürlich alle. alle Praktiker, alle Menschen, die jemand konfrontiert sind, wissen, dass bestimmte Herkunftsländer, Ausländer massiv in der Gewaltkriminalität überrepräsentiert sind. Und es ist ja eher erstaunlich, dass das so einen Nachrichtenwert hat, dass es verdeckt wird. Und diese Menschen, die sagen ja, wir erleben das tagtäglich. Wir wissen, wir gehen da abends nicht mehr hin. Ich gehe abends nicht mehr an den Bahnhof. Ich fahre nicht mehr. Ich gehe nicht mehr ins Schwimmbad. Meine Kinder will ich dann. Die erzählen das. Und dann gibt es Experten, die sagen, das ist alles falsch. Ihr seht das alle falsch.
Und warum wird das verdeckt? Ist es ganz einfach, dass niemand irgendwie in den Anschein von Rassismus kommen will, oder gibt es noch weitere Gründe?
Also es ist der Hauptgrund. Es ist, ich rede ja immer von einer ideologischen Überformung des ganzen Themas, und die ist dieses Thema Ausländerkriminalität oder überhaupt Migrationsprobleme, die sind ja in so einem ideologischen Grabenkampf festgefahren. Die einen sagen, alle Ausländer sind schlecht, also tendenziell die anderen sagen, Probleme gibt es gar nicht, Migration ist uneingeschränkt gut, und wie so häufig im Leben ist Migration einfach eine Sache mit guten und schlechten Seiten. Und man muss für beides ergebnisoffen sich das anschauen. Migration hat großes Potenzial. Die meisten Ausländer, die bei uns sind, sind ein Mehrwert für die Gesellschaft, engagieren sich. Und dann gibt es eben gravierende, spezifische Migrationsprobleme. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Sowohl-als-Auch. Und das wird ideologisch zugedeckt, weil das im Weltbild nicht passt. Man sagt, man hat eine Haltung, Probleme darf es gar nicht geben. Wenn man die Probleme benennt, dann ist man ausländerfeindlich, dann ist man rassistisch, das ist in Deutschland sehr stark ausgeprägt, ist natürlich ein Irrsinn, weil gerade die Ausländer, die integrierten Ausländer sind ja doppelt betroffen von dem Problem, weil sie häufiger selber Opfer werden und weil sie in denselben Topf geschmissen werden, und sie glauben gar nicht, wie viele Ausländer mir schreiben, die sich bedanken und sagen, gut, dass sie das Thema bringen. Also es ist eine ideologisch verformte Debatte, die gerade in Deutschland, ich finde, fast totalitäre Züge hat, indem es nur Schwarz-Weiß gibt.
Trotzdem nochmal kritisch nachgefragt, auch wenn wir jetzt nochmal zu diesem Beispiel zurückgehen, Angst auf der Straße vor bestimmten Personen. Man könnte ja auch sagen, Ihre Statistik ist eigentlich so eine Steilvorlage für Leute, oder wo man sagen kann, rassistische Vorurteile sind eigentlich berechtigt. Was würden Sie dem entgegnen?
Rassistische Vorurteile sind, wie der Name schon sagt, sind Vorurteile, die unbegründet sind. Das ist der Kern von rassistischen Vorurteilen, dass man sagt, weil jemand eine Rasse hat, und ich rede ja nicht von Rassen, ich rede von Herkunftsländern, und Sie haben das in Ihrer Eingangsfrage ja gefragt, warum ist das eigentlich so? Das muss man sich ja dann fragen. Das ist so, weil es eben kulturelle Prägungen gibt. Und der Zusammenhang ist ja ganz einfach. Der ist, wenn Sie aus einer Herkunftsregion kommen, in der es zum Beispiel extremistische religiöse Vorstellungen gibt, die weit verbreitet sind, dann ist es ja logisch, wenn viele Menschen aus dieser Region kommen, dass dann mehr Menschen mit extremistischen religiösen Vorstellungen kommen. Und so ist es mit Gewaltneigung, so ist es mit der Frage, wie man das Geschlechterverhältnis Frauen-Männer sieht. Und das bedeutet ja auch nicht, und das ist der Unterschied auch zu Rassismus. Rassismus würde sagen, alle Menschen sind von Geburt oder wegen Rasse so und so. Ein Teufel würde ich das behaupten, dass ich bekämpfe das. Also wir müssen uns vehement gegen Rassismus positionieren. Das sind Vorurteile, das ist Diskriminierung, das ist falsch. Aber die Fakten sind, dass es kulturelle Prägungen gibt, und wenn dann Menschen aus bestimmten Herkunftsregionen kommen, dann gibt es viel mehr Menschen, die diese Prägung haben, die eine erhöhte Gewaltbereitschaft haben, die sich dann in den Statistiken zeigen. Es heißt auch nicht, dass jeder Mensch, der daherkommt, so ist, aber es heißt, dass die Gruppe insgesamt häufiger problematische Eigenschaften hat, und wenn man da die Augen verschließt davor, das ist ja mein Argument, dass ich sage, dann schädigt man die Gesellschaft.
Und was sind jetzt so, wenn trotzdem Sie sagen, haben auch am Anfang betont, das ist ganz vielfältig, es gibt ganz vielfältige Gründe, warum jemand gewalttätig werden kann. Trotzdem, was sind jetzt auch statistisch gesehen und eben bei all diesen nordafrikanischen Männern, und es gibt ja so ein Cluster auch bei ihnen und klare Tendenzen, Was sind da die Faktoren, die entscheidend sind?
Also kulturelle Prägungen problematisch sind zum Beispiel die schon angesprochenen religiösen extremistischen Vorstellungen. Es ist klar, wenn Sie fundamentalistische religiöse Vorstellungen haben, dann sind Sie in einer Frontstellung gegenüber einem demokratischen Staat. Das sind dann die Leute, die zum Teil durch die Straßen ziehen und das Kalifat und die Scharia fordern. Dann gibt es, man nennt das so gewaltaffine Männlichkeitsvorstellungen, heißt der Fachbegriff. Das bedeutet, im Selbstbild der Männlichkeit spielt spielt Gewalt eine viel größere Rolle. Man greift schneller zu gewalttätigen, in Anführungszeichen, Lösungen. Man fühlt sich vielleicht berechtigt, seine Ehre zu verteidigen. Man zieht eher ein Messer. Das sind dann Haltungen, Einstellungen, die selbstverständlich auch zu viel mehr Straftaten führen. Dann haben Sie diese ganze Frage von Akzeptanz von Geschlechterrollen. Wenn Männer aus kulturellen Prägungen heraus das Bild haben, Frauen gehören mir, und das, was hier mit der Gleichberechtigung ist, das ist ein völlig falsches Konzept, dann führt das zu mehr Gewalt gegenüber Frauen. Und genauso können Sie das für antisemitische Probleme heranführen, für Gewalt gegen Homosexuelle, die dann in einem Weltbild dann auch als Menschen zweiter, dritter Klasse angesehen werden. Und so gibt es eine Reihe von Einstellungen, Haltungen, die ich unter diesem Bereich kulturelle Prägungen fasse. Und Haltungen und Einstellungen bedeutet, das sind nicht Dinge, die sich schnell ändern, wo Sie einmal drüber reden und sagen, das sehe ich jetzt anders, sondern die sehr verfestigt sind, die Sie auch in der zweiten, dritten Generation sehen, akzentuiert. Und die führen zu diesen erhöhten Kriminalitätsraten. Und da sage ich am Schluss wieder, 300, 500, 1000% sind inakzeptabel, weil der Staat eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung hat.
Sie sagen ja auch oder vermuten das und haben auch so schildern gewisse Indikatoren in Ihrem Buch, dass das eben auch zum Beispiel bei eingebürgerten Personen aus bestimmten Weltgegenden so ist, dass auch die sozusagen, dass die Wahrscheinlichkeit immer noch viel höher ist, dass die irgendwie gewalttätig sind oder ein schweres Sexualdelikt begehen.
Ist ja das nächste Tabuthema. Also es ist schon das schwierig mit der Ausländerkriminalität. Da gibt es ja schon also wüste Anwürfe, wenn man das thematisiert. Und ich sage, verbotenes Land ist dann die Eingebürgerten. Also wenn man dann sagt, diese kulturellen Prägungen verschwinden nicht mit dem Pass, sondern sie akzentuieren sich in der zweiten, dritten Generation. Und mein Punkt ist ja nur der, dass ich sage, wir müssen das transparent machen. Haben wir da ein Problem oder haben wir kein Problem?
Und woran machen Sie es genau fest?
An den Überrepräsentationen. An den Überrepräsentationen. Sie kriegen, wenn Sie die Frage der Einbürgerung behandeln, dann ist es so, es gibt ja im deutschsprachigen Raum keine Zahlen darüber, weil man sofort sagt, das ist rassistisch, wenn man überhaupt nur die Frage stellt, ob jetzt Eingebürgerte aus bestimmten Nationalitäten, muss man immer sagen, aus bestimmten Herkunftsländern, sind die vermehrt kriminell. Die Frage ist schon rassistisch. Das finde ich falsch. Man soll transparent sein. Man soll, wenn man ein Problem hat, muss man das offenlegen. So, und jetzt ist es so, woher weiß man das? Man weiß das leidvoll aus Schweden. Schweden hat 7 Jahre die Diskussion geführt, darf man die Zahlen überhaupt erheben oder nicht? Da ist die Gewalt so explodiert. Die haben so ein Riesenproblem mit außer Kontrolle geratener Gewalt in Schweden, dass man dann nachgeschaut hat. Und was hat man gesehen? Zweite, dritte Generation, vierfach erhöhte Mordraten. Und dann habe ich selber jetzt etwas gemacht. Dann habe ich in der Schweiz, habe ich netter Daten zur Verfügung gestellt bekommen von der größten Schweizer Strafanstalt. Und da sieht man dann, dass dort Eingebürgerte, also Menschen mit Migrationshintergrund, auch deutlich überrepräsentiert sind. Und der Befund ist ja für sich genommen auch interessant. Also wenn man die größte Schweizer Strafanstalt nimmt, wo die, man kann sagen, jetzt die problematischste Klientel sitzt. Wenn man das nur für Schweizer machen würde, ohne Migrationshintergrund, dann würden 15% der Plätze reichen. Und 85% sind für Menschen mit Migrationshintergrund oder eben für Menschen mit Pass und Migrationshintergrund. Und da sage ich, das muss ehrlich auf den Tisch, weil wenn wir ein Problem haben, ist es inakzeptabel. Dann müssen wir es lösen.
Sie haben die religiöse Komponente schon angesprochen. Jetzt ganz konkret, welche Rolle spielt der Islam und, sagen wir, ein bisschen weiter gefasst, die muslimische Kultur?
Spielt eine große Rolle, weil wir sehen, dass diese Religion häufig zu diesen aggressiven, extremistischen Vorstellungen führt. Jetzt gibt es auch Menschen, die sich mit Religion und Philosophie beschäftigen, die sagen, das ist im Kern in der islamischen Religion mehr angelegt als in anderen Religionen. Da wird auf entsprechende Passagen verwiesen, wo dann eine sehr scharfe Abgrenzung, eine aggressive Abgrenzung zwischen Gläubigen und Ungläubigen erfolgt, wo dann die Kriegsführung gerechtfertigt wird. Also es hat Elemente in dem Islam, die sicher eher geeignet sind, da auch aggressive Vorstellungen zu entwickeln. Aber ich muss dazu immer sagen, man könnte sagen, Religion ist immer anfällig dafür. Und wir haben selbst in Europa Erfahrungen gemacht in zweierlei Hinsicht. Also wie Religion über Jahrhunderte dazu führen kann, dass Menschen sich die Köpfe einschlagen und sich gegenseitig abschlachten oder verbrennen. Also wir sind da, haben eigene Erfahrungen. Und wir sehen gerade an diesen Erfahrungen, da sage ich immer, da sieht man dran, dass kulturelle Prägungen eben nicht einfach verschwinden. Das sind auch bei uns in Europa man kann sagen, jahrhundertelange Prozesse von Trennung von Staat und Religion, die dazu führen, dass sich diese Religion zivilisiert hat. Und da sehen wir Herkunftsregionen ganz unzweifelhaft, wo es andere Traditionen gibt, wo es andere Entwicklungen gibt und wo wir Phänomene sehen, die wir in unserer eigenen Geschichte, aus unserer Geschichte kennen. Aber es ist völlig naiv zu sagen, das spielt keine Rolle. Das ist naiv.
Sie sind Deutscher und Schweizer, leben in der Schweiz, befassen sich aber auch stark mit Deutschland. Was haben Sie 2015 gedacht in dieser Flüchtlingskrise? War Ihnen sozusagen alles, was Sie jetzt auch hier schildern, schon ziemlich bewusst oder noch nicht? Weil im Grunde genommen ist das, wenn man sieht jetzt, wie diese Statistiken sind, muss man natürlich sagen, dass diese Menschen, die gekommen sind, eben nicht einfach eine Entlastung der Wirtschaft sind, das möglicherweise sowieso nicht, aber potenziell auch eine ziemlich große Gefahr.
Ja, das Problem war mir natürlich klar, weil ich es aus meiner Arbeit kenne. Und Sie haben es ja, Sie haben ja darauf hingewiesen, ich arbeite seit 33 Jahren, habe ich mit Fällen von Gewalt und Sexualkriminalität zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass man neben der Statistik die Praxis kennt, dass man diese Faktoren, dass man die sieht, dass man die mit Menschen sieht. Immer wenn ich ins Spiel komme, muss ich ja genau verstehen, warum hat jemand eine Straftat begangen. Und diese Faktoren sehen ja Kriminologen nie, weil die Fälle nie sehen. Die haben ja einen sehr entfernten Blick auf das Ganze. Und deswegen ist mir das natürlich klar gewesen, dass da nicht nur arme, verfolgte Menschen kommen, die ein Gewinn für die Gesellschaft sind, sondern dass da eben wie immer, dass das Phänomen heterogen ist, dass es Probleme gibt. Und ein schlechtes Gefühl hat man immer dann, wenn das eben weggeredet wird, wenn das tabuisiert wird, wenn man sagt, das darf man gar nicht erwähnen, weil dann kann man, wenn man die Fakten nicht auf dem Tisch hat, kann man es nicht lösen. Aber dass das ein Problem gibt, dass sozusagen in einer bestimmten Art von Migration jede Menge Probleme stecken, das war mir klar. Und besonders schlimm ist es dann, wenn diese Probleme nicht angesprochen, nicht thematisiert werden können.
Ja, und ich meine, es bleiben ja auch gerade aus Deutschland noch so Episoden hängen aus dieser Zeit. Ich denke zum Beispiel an diese ganzen massenhaften sexuellen Belästigungen, an diese Kölner Silvesternacht, wo dann die Bürgermeisterin danach gesagt hatte, man solle halt eine Armlänge Abstand halten. Also das Problem sind nicht diese Menschen, sondern das Problem sind wir und mir. Wir müssen uns potenziell ihnen anpassen.
Ja, ist natürlich absurd. Und wir müssen ja die roten Linien verteidigen. Und die sind ja nicht irgendwie, man muss das gleiche glauben und das gleiche essen und sich gleich anziehen. Die sind Verzicht auf Gewalt und Sexualkriminalität, Verzicht auf Extremismus, Akzeptanz des Rechtsstaates und der demokratischen Ordnung, keine Parallelkulturen. Ich sage immer, das sind die Hardcore-Werte. Und die müssen wir einfordern und da darf es keine Kompromisse geben. Und diese, Sie haben Köln angesprochen oder man sieht das ja bei den Attentaten, dann poppt das immer so auf. Das Problem poppt dann auf, weil es dann 2-3 Tage in der Presse ist. Aber es ist ja nur die Spitze des Eisberges. Es sind dann die Fälle, die dann publik werden und Sie haben sofort eine, ich würde sagen, stereotype Diskussion, die heißt, man bedauert das, man findet das schlimm, man hat noch vielleicht Mitgefühl mit den Opfern, aber es kommt sofort, man darf das jetzt politisch nicht instrumentalisieren. Das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Und was heißt das? Das heißt nichts anderes, als nach 2-3 Tagen ist das aus den Schlagzeilen wieder verschwunden. Und damit verhindert man, dass man sich mit den Fakten insgesamt, mit dem ganzen Eisberg auseinandersetzt und anfängt, das zu lösen. Und die Menschen wissen das. Und die verlieren Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und der staatlichen Exponenten. Und dieser Vertrauensverlust, der ist ein hoher Preis für dieses Zudecken der Probleme.
Wenn wir jetzt über alles, was wir da sprechen, kann man auch ganz nüchtern feststellen, das ist eigentlich nur eine Männergeschichte. Oder haben Frauen mit dem, was wir jetzt da behandeln, überhaupt etwas zu tun?
Es ist vor allem eine Männergeschichte und dann gibt es ja dieses aus meiner Sicht zynische Argument, dass man sagt, das Problem ist ja gar nicht Migration, es sind Männer, die das Problem sind.
Toxische Männlichkeit.
Toxische Männer. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei den Überrepräsentationen, die Überrepräsentation heißen, es gibt Gruppen von Männern, die sind 3-mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal krimineller und da sage ich, das ist nicht akzeptabel, weil das 3-mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal mehr Opfer bedeutet.
Ich meine, ich war Deutschland-Korrespondent der NZZ auch während dieser Flüchtlingskrise, habe natürlich auch viel über solche Aspekte geschrieben und ich habe zum Teil auch aus dem privaten Umfeld auch so Rückmeldungen bekommen, ja, das sei ja irgendwie nur so eine Art Fingerpointing eben, also weiße Männer wollten eigentlich so ein bisschen davon ablenken, wie gewalttätig sie sind. Gewalt in der Ehe, Gewalt in der Partnerschaft, große Dunkelziffern, all das sei ja viel dramatischer und im Grunde genommen dieses Reden über Gewalt von Nordafrikanern zum Beispiel, das sei eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver.
Ja, da kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Man kann das ja alles diskutieren, aber da muss man die Redlichkeit haben, sich die Zahlen und die Fakten anzuschauen und das zu überprüfen. Und dafür braucht es Fakten und Zahlen. Das ist ja das, was ich in dem Buch als Intro mache, dass ich die Zahlen vorlege. Und da sieht man, da sind wir wieder bei den Überrepräsentationen, es ist kein Ablenkungsmanöver, es ist ein veritables Problem, weil dort Menschen schwer geschädigt werden. Und da sind wir wieder bei der Fürsorgepflicht. Also mein Argument ist, wir können alles diskutieren, aber dann bitte die Zahlen und die Fakten anschauen und dann sehen, was bewahrheitet sich nicht und da die Spreu vom Weizen trennen. Und dieser ganze Bereich, der leidet sehr, sehr stark darunter, dass auch vermeintliche Fachleute, die dann in den Medien gerne gehört werden, weil sie beruhigende Botschaften verbreiten, dass die dann irgendwelche Thesen verbreiten, es hat was zu tun, weil es nur junge Männer sind, es hat was zu tun, wo sie wohnen, mit sozialen Faktoren, es wird der Klimawandel bemüht, es wird gesagt, es hat mit der Inflation zu tun. Man kann das als Argument alles bringen, aber das kann man alles widerlegen. Und da muss man die Redlichkeit haben und sagen, was ist Fakt und was ist ideologisches Wunschdenken.
Und doch ist ja interessant, eben Sie behandeln das auch in Ihrem Buch. Sie sprechen ja zum Teil auch von Propaganda-Armeen, von Exegeten, die eben in den Medien versuchen, auch diese statistische Evidenz anzufechten und das auch machen. Das heißt ja, es ist auch ein bisschen ernüchternd. Also man kann die Zahlen vorlegen und trotzdem werden einem sogar noch sogenannte Experten sagen, das stimmt nicht, es ist alles anders oder man muss die Zahlen anders interpretieren.
So ist es. Die werden das sagen und da sage ich, in die Auseinandersetzung muss man gehen. Und ich, Sie wissen, dass ich handle das im Buch ja ausführlich ab. Es gibt dieses Kapitel Desinformation und das, was ich sage, ich biete das der Bevölkerung an und sage, bitte lest das, macht euch selber ein Bild. Und man kann diese Dinge widerlegen. Also man kann zum Beispiel Christian Pfeiffer, der Jahrzehnte durch die Diskussionssendungen getingelt ist und immer gesagt hat, ja, das ist, weil Mohammed wird halt häufiger angezeigt als Moritz. Das ist eine Behauptung. Und dann kommt über Jahrzehnte kein einziger Journalist auf die einfache Nachfrage zu fragen, aber es gibt doch Delikte, da braucht es gar keine Anzeige. Weiß man noch vom Tatort, wenn eine Leiche da liegt, wartet man nicht, bis eine Anzeige eintrifft, dann geht man raus und untersucht die Leiche und ermittelt. Dann müsste es da ja anders sein, ist es aber nicht. Und dann sieht man, dass man mit so, ich sag mal, laschen Argumenten, die einfach nicht stimmen, durch die Diskussionsrunden kommt. Und warum ist das so? Weil es angenehme, beruhigende Botschaften sind, weil sie immer heißen, von dieser Art von Experten, die sagen, es hat nichts mit Migration zu tun, es hat was mit dem Alter zu tun, mit sozialen Umständen, mit dem Alter, mit jungen Männern. Und dann sage ich, dann müssen wir diese Argumente auf den Prüfstand stellen und man sieht, sie stimmen nicht. Und sie werden zum Teil wieder besseren Wissens vertreten, um die Bevölkerung zu beruhigen. Und das ist total die falsche Strategie. Ich sage das immer und immer wieder, wenn wir ein Kapital in den Demokratien haben, und erlauben Sie mir, dass ich hier fast pathetisch werde, dann ist es, dass wir zutrauen der Bevölkerung, dass sie mit Fakten umgehen können und dass sie nicht erzogen werden und dass man es verzerren muss und unter den Tisch kehren. Wir verspielen unser wichtigstes Kapital gegenüber autoritären Staaten, wenn wir daran nicht mehr glauben. Und die Konsequenzen, die sehen wir überall in den europäischen Gesellschaften.
Konsequenzen ist das richtige Stichwort. Sie haben in einer Sendung des Schweizer Fernsehens mal gesagt, Menschenrechte seien nicht absolut. Ich zitiere Sie, es ist auch ein humanitäres Recht, dass Menschen nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden.
So ist es.
Was heißt das genau?
So ist es. Und das gilt nicht nur für Menschenrechte, das gilt für jedes Recht. Es gibt kein absolut unter allen Umständen geltendes Recht, sondern es muss immer abgewogen werden, balanciert werden mit anderen Rechten. Das ist das Grund einmal eins von Rechten. Es gibt das eine Recht und es gibt das andere Recht und da muss man eine Güterabwägung treffen. Und wir haben eine Fehlentwicklung in der europäischen Asylpolitik, dass nämlich europäische Gerichte angefangen haben, die Rechte immer weiter auszubauen. Die haben etwas Absurdes gemacht. Die haben ein generelles, abstraktes, absolutes Asylrecht geschaffen. Das klingt ja auf den ersten Blick unverdächtig. Es führt aber dazu, wenn sie ein absolutes Recht schaffen, dann heißt das, andere Dinge spielen keine Rolle. Und so ist die Rechtsprechung. Jemand, der ein Asylrecht in Anführungszeichen hat, da ist es egal, ob der Staat den aufnehmen kann, ob er die Kapazität hat. Da ist es sogar egal, ob er gefährlich ist oder nicht. Er hat ja ein Recht. Und das ist eine absurde Überdrehung von humanitärem Engagement. Deswegen fordere ich auch, dass man diese europäische Interpretation von Asyl, die weltweit einmalig ist, die muss man abschaffen. Das ist eine Fehlentwicklung. Ich bin für humanitäres Engagement, aber das muss in die Souveränität der Staaten kommen. Die Staaten müssen entscheiden, demokratisch, wie viel wollen wir und wie bekämpfen wir Nebenwirkungen. Es ist immer ein Geben und Nehmen, ein sowohl als auch.
Aber möchten Sie das Asylrecht abschaffen oder bestimmte Komponenten?
Ich möchte das Asylrecht als ein absolutes Recht abschaffen. Ich möchte, dass Kontingente beschlossen werden, humanitäre Kontingente, die die Staaten demokratisch legitimieren können. Dass die Staaten sagen können, so viel wollen wir. Und da bin ich sogar, wenn wir Kriegsflüchtlinge haben, so war es ja immer, dass man dann großzügiger ist. Aber das muss von den Staaten selber, es muss demokratisch legitimiert sein. Und es darf nicht so sein, dass man dann sagt, dieses Recht schlägt alle anderen Rechte und dann ist es egal, ob die Person gefährlich ist. Auch wer einen Asylgrund hat, ich rede jetzt mal vom Asylgrund und nicht von dem Asylrecht, einen Grund hat, der hat die Verpflichtung, dass er das neue Heimatland nicht schwer schädigt.
Aber damit wir das richtig verstehen, das würde eigentlich im Effekt auch heißen, dass möglicherweise schon das individuelle Recht auf Asyl nicht mehr gelten würde. Also eine Gesellschaft könnte zum Beispiel festlegen, ein Staat, ja, wir anerkennen diese Statistik, es ist so, wir haben extrem viel mehr Gewalt, sexuelle Gewalt, zum Beispiel von nordafrikanischen Staatsbürgern. Also legen wir fest, wir nehmen keine nordafrikanischen Männern mehr auf. Punkt.
Ich will hier präzise sein, weil es sind zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Ja. Der eine Aspekt ist, selbst wenn jemand einen, ich sage jetzt Asylgrund hat, einen Aufnahmegrund und wird aufgenommen, entbindet ihn das nicht von der Pflicht, dass er sich an die Regeln des Staates hält. Also man kann nicht sagen, weil er ein Asylrecht, einen Asylgrund hat, kann er Gewalt- und Sexualstraftaten verüben und bleibt in jedem Fall bis zum Rest seines Lebens im Land. Das ist das eine. Es muss abgewogen werden mit einem anderen Recht, nämlich mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Das Asylrecht als solches ist eine Fehlkonstruktion, weil wenn man die Kriterien ernst nimmt, die die europäischen Gerichte aufgestellt haben, dann betrifft das je nach Lesart Hunderte von Millionen Menschen in der Welt. Wir sind nur froh, dass die nicht alle das Recht beanspruchen. Und daran sieht man schon, dass es ein falsches Versprechen ist, weil man sagt, wir haben ein absolutes Recht und es funktioniert deswegen nur, weil die meisten gar nicht kommen. Und jetzt kommen dummerweise die Menschen, die sich auf dieses Recht berufen, auf diese Eintrittskarte, kommen zu einem überproportionalen Teil noch problematische Leute. Es ist eine Fehlkonstruktion.
Sie betonen ja in Ihrem Buch auch etwas, was vermutlich auch fast schon, sagen wir mal, ausgenommen von sehr linken Kreisen, vermutlich fast generell Common Sense ist. Also Flüchtlinge, Asylsuchende dürfen auch Kosten verursachen. Ja. Sie sind nicht da, sie sind keine Arbeitsmigranten. Also wer Schutz sucht, muss nicht unbedingt etwas liefern, sondern er hat Schutzanspruch, weil er hochgefährdet ist. Gleichzeitig sagen sie auch, die Person darf aber keinen zusätzlichen Schaden verursachen. Also eben Schaden von Gewalt etc., sexuelle Straftaten. Warum schaffen wir nicht, das durchzusetzen, wo praktisch alle Bürger sagen würden, so ist es?
Weil wir nicht neutral und ergebnisoffen auf dieses Phänomen schauen, weil es sofort ideologisch überlagert wird, weil es sofort in so eine primitive Rechts-Links-Stereotypie eingeordnet wird und deswegen kann man da nicht mehr sachlich darüber diskutieren oder ist es schwer, darüber sachlich zu diskutieren. Aber genau die Fragen muss man anschauen. Ein Asylgrund, ein Asylrecht ist kein Freibrief, Gewalt- und Sexualstraftaten zu verüben. Es ist auch kein Freibrief zu sagen, dafür ich muss nie mehr arbeiten und muss nicht zum Sozialwesen beitragen. Die, die nicht können, weil sie traumatisiert sind, da habe ich kein Problem, wenn man da andere Maßstäbe hat. Aber alle, die nicht arbeiten, sind nicht alles traumatisiert, die nicht arbeiten können, sondern da sind viele, die wollen nicht arbeiten. Oder aus kulturellen Vorstellungen sagen sie, Frauen arbeiten halt nicht. Oder wir lernen die Sprache nicht. Und hier müssen wir Integration fordern, einfordern und dürfen das nicht laufen lassen, dürfen nicht zulassen, dass sich das verselbstständigt, was es in Deutschland in weiten Bereichen schon getan hat. Das sehen Sie an Parallelkulturen, das sehen Sie an den hohen Sozialhilfequoten bestimmter Migrantengruppen. Und das muss alles offen auf den Tisch, damit es im Kern, in dem guten Kern erhalten bleibt, weil so wird es missbraucht. Und so ist es, wie gesagt, so, dass die Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren, weil das zugedeckt wird. Aber sie wissen es alle, sie sehen es in ihrem Alltag, das ist eine totale Fehlentwicklung, gerade in Deutschland.
Sie, die beide Länder kennen, was denken Sie? Schweizer sagen ja gerne, ja, bei uns ist es noch nicht so schlimm wie in Deutschland oder in Deutschland ist es alles deutlich akzentuierter. Stimmt das oder ist das schon irgendwie ein bisschen Selbstbeschwichtigung?
Das stimmt und ist eine Selbstbeschwichtigung. Es ist beides. Es ist beides. Wir sind, ich würde sagen, 4-5 Jahre hinter der Entwicklung in Deutschland zurück. Wir haben die gleichen Tendenzen. Gehen Sie mal Freitag, Samstag, gehen Sie mal nach Zürich, gehen Sie nach Genf, gehen Sie nach Basel, gehen Sie in bestimmte Regionen. Da werden Sie das erleben, dass in der Grundstruktur wir die gleichen Probleme haben. Und es stimmt auch.
Was wird man erleben?
Dass sie Gruppen haben, die gewaltbereit sind, dass sie vielleicht einen Raubüberfall haben, dass sie auf Messerbewaffnung treffen. Das werden sie erleben. Und das ist übrigens für viele Jugendliche, die in den Ausgang gehen, Freitag, Samstag, die an bestimmte Plätze gehen, ist das bereits Alltag. So. Also das sehen wir wir sind keine Insel der Glückseligen in der Schweiz. Aber in Deutschland ist das alles noch mal weiter fortgeschritten. Sie haben Clanstrukturen, die ganze Viertel im Griff haben. Sie haben eine noch mal viel größere Gewaltkriminalität. Sie haben noch mal eine größere Tabuisierung des Themas ideologische Überlagerung. Es ist alles, wie Sie richtig sagen, akzentuiert, zugespitzt. Die Grundprobleme sind die gleichen.
Ein wirklich auch beunruhigender Befund in Ihrem Buch ist ja, dass Sie sagen, dass insgesamt im deutschsprachigen Raum der Bevölkerungsanteil der Leute, die eben aus den Ländern kommen mit diesen hohen Kriminalitätsquoten, dass die stark zunimmt.
Ja. Das ist ja mein Argument, dass ich sage...
Alles wird noch schlimmer.
Ja, und es kann doch nicht sein, dass diese Zahlen keine Rolle spielen bei der Migrationssteuerung. Das ist ja meine einfache Frage. Wie kann man sagen, dass man blind ist und sagt, man darf darüber nicht reden? Es darf bei der Frage, wer kommt ins Land, darf das keine Rolle spielen? Ich sage, das muss eine Rolle spielen, so wie Sie das im normalen Leben ja auch machen würden. Ich habe ein Beispiel drin, wenn Sie zu Hause Menschen einladen und es kommen drei Familien und die eine Familie demoliert Ihnen immer Ihr Haus, dann wird das doch irgendein Einfluss darauf haben, ob sie die wieder einladen oder ob sie sagen, ich lade lieber die anderen ein. Und diese Diskussion, die wird ja gar nicht geführt, weil man sagt, man darf die Fakten gar nicht, die dürfen keine Rolle spielen. Wer ins Land kommt, hat mit der Frage, wie sind die Kriminalitätsquoten, hat damit gar nichts zu tun. Das ist doch offensichtlich falsch.
In Ihrem Buch schreiben Sie im Schlusswort, ich zitiere Sie, das ist kein Buch gegen Ausländer, dieses Buch ist nicht gegen Migranten, dieses Buch ist kein Buch gegen Migration. Ich habe mich ein bisschen darüber auch gewundert, weil ich dachte, es ist ja eine differenzierte Auseinandersetzung. Es ist auch stark wissenschaftlich. Es hat das Fundament dieser ganzen Statistiken. Das wirkte auf mich fast ein bisschen unsicher am Schluss. Warum wollten Sie das betonen?
Ja, also unsicher ist es nicht, aber Herr Neff, Sie kennen die Welt und Sie kennen die Diskussion. Und ich wollte das nochmal für alle, die auf diese Schiene gehen und mir Rassismus und Extremismus und Rechtsradikalismus unterstellen, nochmal eine Botschaft dagegen setzen. Ich weiß, die mich da einordnen wollen und eintüten wollen und sagen, wir müssen uns mit den Fakten gar nicht beschäftigen, ist halt ein Rechtsradikaler.
Die werden sich auch nicht beeindrucken lassen von diesen Wörtern.
Aber ich will es allen, die noch guten Willens sind, will ich das so schwer wie möglich machen. Und deswegen habe ich es am Ende da nochmal festgestellt, dass das passiert ja jetzt auch. Ich sehe ja, ich kriege ja die Reaktionen bis hin zu Diffamierungen, Bedrohungen und so weiter. Aber ich möchte eigentlich, das wissen Sie aus dem Buch auch, ich möchte ja die Vernünftigen, das demokratische Spektrum so breit wie möglich erreichen. Und gerade denen, die vielleicht kritisch sind, die vielleicht aus einer Weltanschauung kommen, die sehr sensibel sind, denen möchte ich es möglichst leicht machen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und mich freut, ich kann sagen, immer ganz besonders, wenn Menschen, die von einem stark links geprägten Weltbild kommen, das lesen und sagen, und ich habe so Rückmeldungen, es gefällt mir nicht, was da drin steht, aber man kann sich dem nicht verschließen. Dann wäre das größte Ziel meines Buchs erreicht, weil ich möchte das Buch als Instrument nutzen, diese Diskussion anzustoßen. Und wir brauchen eine umfassende Migrationswende, um gerade gegen die radikalen Tendenzen, gerade gegen Rassismus anzugehen. Wir brauchen das, weil unsere Gesellschaft in Gefahr ist. Und deswegen habe ich es da nochmal für jeden, der es da noch nicht verstanden hat, nochmal ganz unzweideutig festgestellt.
Haben Sie sich auch überlegt, aus eben jenen Gründen das Buch gerade nicht zu schreiben?
Auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Weil ich wirklich, ich habe es gesagt, zutiefst davon überzeugt bin, wir müssen Fakten auf den Tisch bringen, sonst können wir Sachen nicht lösen. Und mich stört das sehr. Und es gibt zwei große Themen. Gesellschaftlich kann ich sagen, ist vielleicht schon die Ankündigung für mein nächstes Buch, wir müssen mit der Migrationspolitik was machen. Wir brauchen eine umfassende Wende, um gerade auch für die vielen integrierten Ausländer, wir müssen eine umfassende Wende hinbekommen, sonst schädigt das unsere Gesellschaft enorm. Das ist heute schon so. Und das zweite Thema, was damit auch in gewisser Weise zu tun hat, ist diese
totale Überregulierung, Bürokratisierung, wo wir mit Regeln, mit juristischen Prinzipien alles zupflastern, dass wir handlungsunfähig sind. Mhm. Das spielt auch im Migrationsthema eine Rolle und das ist aber ein eigenes Thema für sich. Das sind die beiden Probleme. Da bin ich wild entschlossen. Da muss ich was dran ändern. Den kleinen Teil, den ich beitragen kann, den kleinen Tropfen auf den heißen Stein, den versuche ich beizutragen.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Urban Jok. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Neff.
Das war Machtspiel, heute mit dem Psychiater und Buchautor Frank Urban Jok. Mein Name ist Benedikt Neff. Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, gern an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag da. Ciao zusammen.